herzlich willkommen zu Die tapferen Schneiderlein. Ja, wir sind heute wieder in Büsum zusammen bei dem Couturier Jürgen Hartmann zu Gast. Hallo Jürgen.
Hallo.
Und dabei ist auch wieder Volker Stroder. Hallo Volker.
Hallihallo.
Ja, wir können uns noch mal vorstellen. Mein Name ist Lars Ide. Ich bin auch gelernter Schneider, bin dann aber irgendwann in die Immobilienbranche gewechselt, bin Immobilienfachwirt. Aber ich interessiere mich halt immer noch sehr für Schneiderei und alles, was mit Menschen und Mode zu tun hat. Und deswegen haben wir uns ja hier immer wieder zu diesem tollen Podcast zusammengefunden. Und wir reden über die Dinge, die uns Spaß machen und die was mit Mode und mit Stil und Schneiderei zu tun haben. Jürgen Hartmann, den meisten ist er wohl ein Begriff. Auf jeden Fall die, die sich in der Hamburger Couture-Szene auskennen. Er ist der Grand Seigneur der Hamburger Mode-Couture über viele Jahre. Und er hat viel, viel erlebt und hat uns schon tolle Geschichten und Erlebnisse aus der ganzen Modewelt erzählt in den letzten Podcasts. Und das wollen wir weiterhin auch hören, was er uns da noch zu berichten hat. Das ist amüsant und spaßig. Und wir haben auch viel, viel positives Feedback bekommen auf die Erzählung und was wir hier so machen. Und wir haben richtig viel Spaß auch weiterhin daran. Und deswegen machen wir weiter. Und ja, Volker Stroder, der Schneider, der ein Atelier hier in Hamburg Winterhude hat, in der Gellertstraße, der auch aus der Praxis viel erzählen kann, der ist auch mit dabei und wir plaudern auch über alles, was uns in diesem Bereich interessiert und Spaß macht. Und anscheinend macht es den Hörern auch Spaß. Wir haben sogar mittlerweile Hörer in den USA und in Irland, in Österreich und in der Schweiz. Ich weiß nicht, hat jemand von euch da irgendwelche Kontakte?
Ich wundere mich, wie das rüberschwappt über den Teich.
Technik heute alles möglich.
Ja, ne? Aber das muss ja irgendwie, einer muss ja da erstmal gewühlt haben und festgestellt haben, dass es uns gibt.
Es und dann, gibt neugierige Menschen überall.
Genau, wahrscheinlich daran wird es liegen.
Na gut, aber wir haben ja auch alle Kontakte auch in die USA. Vielleicht hat man da auch mal einen Tipp gegeben oder so. Und es sind vielleicht auch deutschstämmige Amerikaner, die gerne mal auch Sachen aus Deutschland von früher. Also auf jeden Fall, wer das hört in den USA, seid alle herzlich gegrüßt. Wir freuen uns, dass ihr uns auch da hört. Und wir freuen uns auch über jede Weiterempfehlung. Denn ich denke, diese tollen Geschichten auch von Jürgen und auch von Volker, die sollten viele hören, finde ich. Und deswegen kann man das auch gut weiterempfehlen. Und ich hoffe, es macht allen auch Spaß. Wir nehmen uns ja auch selber hoffentlich nicht zu ernst. Aber es sind hier halt auch zwei Vollprofis am Tisch. Und man kann das ein oder andere da mal erfahren. Ich finde das ganz spannend. Und wer uns was erzählen will, der kann uns auch gerne schreiben über die E-Mail-Adresse. Ich hatte das schon angekündigt und es funktioniert jetzt endlich. Ich habe das auch hingekriegt. Die E-Mail-Adresse lautet dietapferen@gmx.de. Darüber kann man uns also eine E-Mail schreiben und wir lesen das dann auch voller Freude und gehen da auch gerne drauf ein. Und wer Kontakt sucht zu Jürgen, zu Volker oder zu mir, der kann uns auf jeden Fall darüber auch erreichen. Und wir sind auch auf Instagram vertreten, da werden wir auch das ein oder andere immer mal veröffentlichen und an Fotos oder interessante Bilder zu den Themen, über die wir sprechen. Das soll auch noch immer mehr werden in der Zukunft, das schaffen wir dann hoffentlich auch. Da wollen wir auch ein paar Fotos zeigen, wie wir hier arbeiten und hier auch aus dem Haus in Büsum. Und Jürgen, du hast ja vor, Büsum jetzt zu verlassen.
Ja, ich möchte doch wieder nach Hamburg zurück. Das ist meine Stadt, da habe ich gelebt, gewirkt. Ja, und habe hier ein bisschen Angst vor dem langen Winter. Und ich habe ja schon lange, lange hier gewohnt, also Ferienwohnungen und Häuser gehabt. Also. Aber nun will ich doch wieder in die Stadt zurück, für ganz. Nicht? Denn ich denke, da habe ich noch viele Freunde und ja, ein neues Leben beginnt.
Mhm. Ein neues, altes Leben.
Ein neuer Abschnitt,
ja. Du kannst ja wieder anknüpfen an deine...
Ich werde versuchen, was es noch Neues gibt. Ja. Neugierig muss man bleiben auf das Leben überhaupt.
Dann ist für uns der Anfahrtweg auch nicht so lang. Man kann sich öfter treffen, das ist eine ganz gute Sache.
Das ist in Ordnung, ja.
Ja, welcher Stadtteil wird das sein, wo du hinziehst?
Alsterdorf, Hamburg-Alsterdorf, eine der schönsten Ecken Hamburgs.
Das ist ja nicht weit von Volkers Atelier auch entfernt, in der Gellertstraße in Winterhude.
Und die Alster entspringt dort.
Sehr schön. Deswegen heißt es wahrscheinlich
die kommen
das
viel weiter.
Ja, die Alster entspringt
die Alsterquelle ist da, ja.
Die ist ja nördlicher.
In Henschild-Ulzburg ist die Alsterquelle und die schlängelt sich dann wohl durch auch durch Alsterdorf irgendwie.
Ja.
Und kommt dann bei mir raus in die Außenalster.
So in etwa.
Ja, also passt schon. Also ja. Wenn du Flaschenpost schmeißt, in ein, zwei, drei Tagen habe ich es dann. Dann rufe ich zurück.
Ja, ist richtig.
Jürgen, und du hast auch uns erzählt schon, dass du ja ein paar Stücke hier wahrscheinlich nicht mitnehmen willst aus Büsum. Das Haus hat ja viele tolle Ausstattungsgegenstände. Ja. Und ja, wer Interesse auch vielleicht hat, das ein oder andere zu erwerben aus dem interessanten, reichhaltigen Leben von Jürgen Hartmann. Er wird, wie gesagt, nicht alles mitnehmen und möchte einiges auch veräußern eventuell oder abgeben. Über unsere E-Mail-Adresse dietapferin@gmx.de kann jeder in Kontakt treten und dann kann man darüber auch sprechen,
was damit angeht. Ne?
Ja, Instagram, E-Mail, darauf habe ich hingewiesen. Ich wollte noch eine Sache nochmal nachtragen. Wir hatten in einer der letzten Folgen auch mal das Thema Bürgermeister Ahlhaus und da waren wir uns alle nicht so ganz sicher. Er war auf jeden Fall derjenige, der, so hieß der nämlich, wir hatten uns überlegt, wer genau, damals...
Ahlhaus, jetzt fällt mir es wieder ein.
Das war Christoph Ahlhaus, der war von August 2010 bis 2011, im März war er erster Bürgermeister in Hamburg und wir sprachen halt auch, dass er kritisch... es wurde kritisch gesehen, dass die Sicherungsmaßnahmen für seine Villa sehr hoch waren und die wurden natürlich vom Staat bezahlt, sprich vom Steuerzahler und die wurden, das wurde halt von vielen ja ein bisschen kritisch gesehen und bemängelt. Ja, wir wollen das nicht weiter kommentieren, aber wir hatten das Thema und wir wollten das gerne richtig stellen. Das war nicht Olaf Scholz.
Nötig waren sie wohl auf alle Fälle, nicht? Sonst hätte man es ja auch nicht gemacht und die Erfahrung hat ja auch gebracht, dass es angebracht war, nicht? Dann ist ja einiges passiert, nicht? Denn beim Scholz ist ja auch mit Farbe und Eier geschmissen.
Die Fenster eingeschmiert.
Also ganz.
Ja, also wer in der Öffentlichkeit steht, der
so
ist manchmal
ganz gefährlich ist das nicht mehr.
Ein paar
heute,
Leute, die da so handeln, nicht?
Ja, leider.
Ja, das war nur noch ein kleiner Nachtrag, weil wir damals den Namen auf den kamen wir
ja,
alle
wir kamen nicht auf Ahlhaus, nein, der war ja auch zu kurz. Als Bürgermeister.
Ja, der war nur kurz. Die Zeit ist dann schnell vorbei gewesen. Er war der Vorgänger von Ole von Beust. Hm. Das war ja eine schillernde Persönlichkeit. Und ja, viele haben ihn, glaube ich, auch hinterher getrauert, dem Ole von Beust.
Oh, ich fand ihn gar nicht schlecht, ja.
Ja, er war schillernd, nicht?
Er war schillernd.
Hat er nicht, hat er nicht die Elbphilharmonie angestoßen, dass die auf seinem Wunsch dann mehr oder weniger gebaut wurde? Fand ich ganz gut.
Ja,
wir haben uns alle aufgeregt über die
sie wahrscheinlich
Millionen.
Nicht mehr gekriegt, ja, aber nun ist es doch was geworden.
Jetzt, glaube ich, das wird
ein voller Erfolg geworden, nicht?
Ja, ja.
Also akustisch ist sie sensationell, sonst hat es mir nicht so doll gefallen.
Die Elfi? Nicht?
Ja, den Konzertsaal, da ist gar nichts gegen zu sagen, aber das Ganze drumherum finde ich abenteuerlich. Nicht? Wenn man älter ist, ist es also lebensgefährlich, die Treppen da zu gehen. Nicht? Denn ich habe gesehen, dass sich wirklich die Menschen am Geländer festklammern müssen und es passieren ja auch laufende Meter Unfälle, nicht? Leider. Nicht?
Also, ach,
aber da muss man wohl hinterher noch... nach
an den Rolltreppen, an diesen langen Dingern? Oder
ja,
was ist das?
Ja, nein, auch die Stufen vor allem, die sind so schmal und so klein. Also ich persönlich habe mich nicht so sehr wohl gefühlt.
Ne? Na, es gibt diese sehr, sehr lange Rolltreppe, die ist wahrscheinlich unproblematisch, aber dann gibt es halt auch diese großen Treppen. Die
ich finde sie nur potthässlich, denn der Gang darauf, da ist nichts, gar nichts. Also und da denkst du, du bist in irgendeinem U-Bahn-Schacht von New York oder sonst wo. Nicht? Also das ist... Na, also mir gefällt es nicht, aber gut, andere sehen das anders. Dafür ist die Plaza wohl umso schöner mit der Aussicht.
Da sind ja Schlangen immer noch.
Ja.
Das ist ja eine Touristenattraktion.
Aber gut, ne? Hamburg ist überhaupt schön und besonders da in der Ecke. Nicht? Da gibt es so viele Winkel, wo man hingehen kann und auch Restaurants, wo man gemütlich sitzen kann und Hamburg genießen kann, wo man bis Berlin, also zur Freiheitsfigur da, Statue da, und nach New York bis zur Freiheitsstatue gucken kann, sagten wir mal Scherz. Ja. Ne?
Aber es ist natürlich
die eine Seite und die andere Seite.
Hamburg ist so grün und da steht wenig Grün natürlich durch die.
Wunderschönes Grün, ja. Das ist wirklich die grünste Stadt, sage ich.
Das ist auch so. Und besonders, wenn man mal irgendwie wieder aus von einer längeren Reise, zum Beispiel mal aus USA, aus New York wiederkommt. Das ist, ging mir damals so. Man kommt nach Hamburg rein und sagt, Mann, ist das hier grün, diese vielen Bäume.
Das sage ich heute noch immer, egal wo ich komme.
Das sieht man sehr schön beim Landeanflug, dass man nicht so viele Häuser sieht, sondern sehr viele Bäume. Das ist ganz, ganz...
Naja, wir sind ja alle einer Meinung, dass Hamburg die schönste Stadt ist.
Also, komm zurück.
Das ist sie,
Was wollen wir da Kritik hören? Nein, auf keinen Fall.
Der Hamburger sagt das einfach, das ist die schönste Stadt der Welt. Und
die Berliner sagen es von Berlin, also gut.
Na gut, die sagen ja, die sind arm und sexy oder arm, aber sexy. Die weiß nicht, ob der Berliner ernsthaft wirklich von Berlin behauptet, dass es eine richtig schöne Stadt ist.
Nee.
Aber der Hamburger, der macht das auch mit dem Augenzwinkern, glaube ich, sagt er, dass das die schönste Stadt ist. So ernst nehmen wir uns auch nicht, obwohl
muss man das nicht, nein. Hamburg hat eben den Hafen und das ist schon sehr interessant. Und wir haben eben wirklich sehr viel Grünanlagen und sehr viel Bäume und sehr viel schöne Gärten. Also Hamburg ist schon schön. Ich lebe ja lange genug in dieser Stadt, ne? Und kann das also mit Recht und Fug behaupten.
Ja, du hast sie ja auch grau gesehen. Zerbombt mehr oder weniger, ne?
Ich habe sie noch zerbombt gesehen, 1949 lag Hamburg noch in Schutt und Asche, nicht über 40%. Gut 40% waren vielleicht noch da. Alles andere war in Schutt und Asche, als ich 1949 nach Hamburg kam. Ne?
Und war das schon an Mode und an zu denken wieder?
Oder? Nein, gar kein Gedanke. Ach was, da haben wir ausgebessert und aus Pferdedecken, also aus Decken doch Kleider gemacht. Mein erstes Kleid war ein Mantel. Ein Mantelkleid aus einer Decke war mein allererstes Kleid in Hamburg. Und Schürzen mit Volants. Ne? So fing die Bude in Hamburg an. Halt.
Ja, das hat meine Mutter auch erzählt. Sie hatte irgendwie damals, nicht für uns natürlich, aber für ihre Schwester, was hat sie? Den Mantel aus einer Decke genäht, aus einer alten Wolldecke.
Ja, aus der alten Wolldecke. Wir hatten ja nichts anderes. Mhm. Es gab auch nichts anderes. Nicht? Guck mal, ich kam ja dann noch aus der DDR und unsere Holzstoffe, die waren auch ein Abenteuer.
Darüber sprachen wir schon, genau, die Anzüge aus Holz hatten wir drüber.
Viskose oder was, selbst gebastelt.
Gut, kann man heute sich gar nicht mehr vorstellen, heute die sensationelle Auswahl der Stoffe und die Feinheit der Stoffe vor allen Dingen.
Ja.
Besonders du machst doch also sehr viel italienische Stoffe.
Ja, die werden immer ausgefeilt, immer dünner.
Ja, zu meiner Zeit waren die Engländer noch die Schotten und die englischen Stoffe führen.
Verhaftlich selten, aber es gibt noch jemanden, der sagt, ich möchte was Robustes haben, so eine Art Uni mehr als Rüstung zu sehen.
Der dann auch 50 Jahre hält.
Mit dem Anzug im Winter über die Straße, das macht ja bei uns keiner. Bei uns musst du ja bei den dünnen Dingern immer noch einen Mantel drüber tragen. Ja. Jetzt ist ja vorletztes Jahr kam ja die Mode mit dieser Steppweste, die man drüber zieht.
Ja, Staubmäntel. Ich habe noch 5 Stück jetzt beim Umzug, weiß ich gar nicht, was ich damit mache. Ne? Verschenken. Ja. Wer will die haben?
Muss aufs Land ziehen, da gibt es noch ein bisschen Staub.
Das hat mit dem Staub nichts zu tun. Ach so. Das war einfach elegant. Man ging als Herr nicht ohne
Mantel. Macht sich jemand aus dem Staub damit nachher.
Ja. Gerade von Loro Piana gibt es wieder so schöne Stoffe, die sind so hauchdünn als Staubmantel.
Loro Piana?
Ja, das sind diese Italiener, die dann auch so mit Kaschierung arbeiten, dass von hinten der Wind nicht durchkommt, auch kein Wasser und so.
Ja, die haben die Welt erobert.
Stormproof oder wie heißen die, ne?
Das Stormproof System, Storm System heißt das. Und die sind wirklich sehr leicht, kann man auch ins Auto hinten reinschmeißen und dann, wenn man vom Zug kommt und geht raus, es regnet, was will man machen, wenn man Anzug hat? Man kann nur einen Schirm ausspannen oder man wirft sich so einen ganz dünnen Mantel über und den man nachher ausschüttelt, wo das Wasser abperlt. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ne?
Das finde ich auch noch ein Thema, über das ich mit euch gerne sprechen möchte, ist nach dem Krieg. Man war ja gewohnt, Uniformen zu tragen oder das Bild kannte man. Das heißt, Uniformen schultern. Uniformen haben ja auch eine gewisse Silhouette. So ein Sakko oder eine Jacke macht einen Mann ja auch vielleicht dominant, indem man die Schulterpartien
breitet.
Ja, breit macht und kastig macht. Und das war wahrscheinlich auch durch die Uniformen natürlich noch hervorgerufen oder auch noch in den Köpfen drin.
Obwohl extra betont worden.
Ja,
mit Absicht.
Und bei der Uniform hat man ja noch Schulterklappen damit wirkt man ja noch imposanter und noch kräftiger. Sollte man ja auch. Ja. Wie war das nach dem Krieg? Wenn man dann einen Herrenanzug machte, da waren, glaube ich, wir sprachen eben über die 50er, 40er, 50er Jahre.
Ja. Nach 50er Jahren war noch viel Polster. Nicht?
Auch da noch, ne?
Wurde noch die Schultern ausgepolstert, also wurde halt begradigt und ja, eben ausgeglichen. Nicht? Wer eine Hängeschulter hat, fast jeder Mensch hat eine Schulter, die anders ist als die andere, nicht? Und da wurde dann eben genau entgegengearbeitet.
Das klassische Maßschneider.
Und heute ist ja alles ganz leicht geworden. Je leichter, umso besser. Das ist
also fast verschwunden. Ich kann mich noch an hier diesen Schauspieler
erinnern. Ist natürlich nicht so zu schleppen, wie es früher. Früher wurde ein Anzug 25 Jahre mit schwarzen Kaffee ausgebürstet. Das ersetzte die Reinigung. Das war nach dem Krieg. Das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Ne?
Also diese Schauspieler damals, Schauspieler sind ja generell, ich will nicht sagen Hänflinge, aber die sind ja sehr schmal und klein gebaut.
Humphrey Bogart zum Beispiel war ein absoluter.
Ja. Und dieser Cary Grant, den habe ich mal irgendwie im Hemd gesehen. Der hat richtig verbreiterte durch Schulterpolster verbreiterte den Rücken
gekriegt
und sah dann natürlich dadurch auch stattlich aus.
Stattlich ist das Wort, ja.
Genau. War ja auch gar nicht groß, nicht? Und im Film waren sie alle Supermänner. Und, ne?
Wenn die dann in den Hemdsärmel nicht da stehen, dann denkt man auch, hoppsala.
Ich fand das gar nicht schlecht, so konnte man doch, ich weiß, ich habe immer meine rechte Schulter hängen, immer, ich musste das haben, meistens links, so gut wie keine Polster und rechts.
Nee, rechts, weil wenn du Rechtshänder bist, hast du die rechte Arme, Schulter stärker belastet, wenn du eine Kiste hochnimmst, nimmst du den rechten Arm und dadurch wird im Laufe der Zeit.
Das hat sich auch nicht verändert, wieder durch Gymnastik, Sport und so gar nichts.
Die Schulter leicht runter, man sagt immer, der eine Arm ist länger, was natürlich nicht stimmt, die Schulter hängt nur.
Die Schulter hängt,
Und deswegen guckt der Arm beim Sakko rechts, in diesem Falle vielleicht bei dir einen halben Zentimeter mehr raus. Ne?
Ja, das gibt es ja heute alles gar nicht. Heute ist alles eine Einheitsgröße, Einheitsarmlänge und so. Nicht?
Aber also
bei den Fertigen.
Der muss darauf achten, das ist das Wichtigste.
Der muss darauf achten, der steht natürlich immer vor der Herausforderung und da kommt ja auch der berühmte Satz, ich bin halt kein Orthopäde, ich bin Maßschneider.
Naja, die meisten Männer, würde ich ja sagen, wissen, wo sie ihre Mängel haben. Nicht? Bei den Frauen wird das schon etwas komplizierter. Ne?
Ja, okay, man versucht natürlich, schon körperliche Ungleichmäßigkeiten, sage ich mal, auszugleichen. Aber nochmal zurück zu der ganzen Silhouette. Also eine breite, gerade Schulter macht den Mann stärker, optisch, sieht vielleicht männlicher aus.
Männlicher.
Ja, wie das so.
Eleganter einfach.
Vielleicht auch elegant, Es ist ja vielleicht nicht nur so, wie es in den 80ern, da war das vielleicht nicht so sehr elegant. In den 40er, 50ern war das eine andere Silhouette. Ich frage mich.
Aus Denver-Kleinzeiten, da wurden wir ausstaffiert, mein Gott.
Da mussten aber auch die männliche Silhouette wurde da sehr betont. Wie ist das in der heutigen Zeit? Also auch das Bild des Mannes. Heute hat man ja.
Lässig sportlich.
Ja, und genau. Und man trägt ja vielleicht ganz wenig Polster nur noch.
Das
weil
so was gut hat wie das gar über nicht
das Bild
mehr,
des Mannes zu sagen.
Hängt, es ist ja eine Frage des Selbstbewusstseins. Wenn jemand sich nicht stark und fühlt und dann macht er vielleicht, er hat den Hang zum Polstern. Wenn jemand sagt, ich bin so wie ich bin, ich akzeptiere mich so, dann kann er sich natürlich leisten, ohne Polster, beziehungsweise einfach, der ist selbstbewusst mit seinem Körper und er braucht keine Ausfütterung, keine Ausstattung, sondern er sagt, okay, ich brauche ein schönes Sakko, die sehen ja ohne Polster auch sehr schön aus, lassen sich viel besser tragen, weil sie leichter sind und dann braucht er nichts anderes und dann ist die Sache okay.
Ich habe das erlebt, dass es Männer gab, die, als sie noch im Berufsleben tätig waren, in Führungspositionen, schon klassische Anzüge, die auch ordentlich in den Schultern geschnitten waren, getragen haben und als sie dann Privatiers wurden oder Rentner, dann kamen und sagten, ich möchte gerne einen Sakko haben, was fast eine Jacke ist. Also was ganz leicht ist, halb gefüttert, was ich über den Arm nehmen kann, was ich auch mal auf der Reise, weil ich mir reise, wo dann das nicht mehr so notwendig war, dieses stattliche Repräsentieren,
man
sondern
muss sich natürlich fragen, was zuerst da war. Der Wunsch des Kunden oder quasi die mehr oder weniger Vorgabe der Mode, pass mal auf, wir müssen uns mal wieder was anderes einfallen lassen. Die müssen sich ja immer im Vorfeld was anderes einfallen lassen, damit das Bedürfnis mehr oder weniger geweckt wird. Ich glaube, von alleine wird der Kunde nicht kommen.
Aber es hat es nicht auch was mit den Zeiten zu tun, in unsicheren Zeiten. Ich hatte mal einen Produktmanager, der sagte immer, es sind unsichere Zeiten, die Männer wollen gerne hart wattierte Schultern haben und Brust, damit sie kugelsicher möglichst, damit sie aufrecht gehen können. Da war gerade Wirtschaftskrise, die brauchten das, also ein gut abgefütterter Anzug, der ordentlich Kraft gibt sozusagen. oder wieder Zeiten vielleicht, wo die Männlichkeit nicht so wichtig ist von der ganzen Entwicklung, dass die Leute sagen, ich trage lieber vielleicht nur einen Pullover, ich trage gar keinen Sakko mehr, das geht da weg, weil dieses betonte Männliche, das passt mir gar nicht.
Das hat sich verwischt sowieso, nicht? Also die Mode ist ja eigentlich sehr leger geworden, nicht?
Und ja, hat das was mit dem Bild des Mannes auch zu tun vielleicht?
Nee, das hat was mit dem Gefühl zu tun.
Gefühl und der Zeit vor allem. Die Zeiten haben sich verändert. Naja,
dieses Anzug und Sakko
geht. Mit einmal sieht man ja auch Politiker ohne Krawatte, genau, was ich nicht so gut finde, weil das seriöse Bild ist, fand ich eigentlich besser. Also es passt einfach zur Politik. Und
ja, aber nicht, wenn du morgens mal schnell ein Brötchen holen willst.
Nein, da musst du es nicht haben.
Wenn ich rausgehe, werfe ich mir einen Sakko über, weil ich ohne Sakko gar nicht so gerne auf die Straße gehe.
Und dann Schlüssel da
und das Sakko soll dann
auch. Da musst du ja heute auch schon suchen, nicht?
Da Leute laufen die Trainingshose, T-Shirt
zum Bäcker, nicht?
Erstmal ein Schutz gegen Wetter natürlich und dann aber auch mehr so ein Statement, hier ist ein Sakko unterwegs.
Also ich habe mich im Sakko immer wohl gefühlt, nicht? Ja, und aber, mit Krawatte, ich bin Krawattenmensch sowieso, also ich habe es nicht als störend und beeinengt empfunden, sondern ich fand es einfach,
ich würde immer sagen, wenn du jetzt sagst Sakko und Krawatte, dann sage ich immer, das muss ein Anzug sein und Krawatte. Du kannst ja nicht mit einer Jeans rumlaufen, Sakko und Krawatte, das sieht nicht aus.
Kombination ja auch, nicht?
Das würde auch gehen, aber es wäre immer ein Anzug.
Ich persönlich bin nie ohne Krawatte gegangen, wenn ich also außerhalb des Hauses war.
Andere Leute gehen ja am liebsten mit einer Jeans und dann ziehen sie ein lockeres Sakko über.
Nein, das bin ich nicht.
Das aber auch
muss jeder machen, wie er es fühlt.
Ja, ein Stichwort Jeans. Ich denke jetzt auch nochmal zurück an die 50er Jahre, wo wir eben gestartet sind auch. Das ist ja auch die Zeit, wo die ersten Jeans nach Hamburg vielleicht schwappten. Man sprach damals, ich weiß es, von Nietenhosen oder wie wurden die genannt?
Ja, die Nietenhosen. Ja, weil die damals, die Original-Jeans sind da an den Stellen, wo sie gerne gerissen sind, hat natürlich dieser Amerikaner damals Kupfernieten reingeschlagen. Levi Strauss ist nicht der Erfinder der Nietenhose, sondern das ist nur der Vermarkter gewesen. Der hat das, es gab ja, weiß ich, ob es patentiert war, es war irgendjemand, der wohl Schneider war. Ich glaube, der kam sogar kam mit Sicherheit aus dem alten Land bei uns hier und der
aus der alten Welt, aus Europa.
Die alte Welt, mir fiel es nicht ein. Und der hat für die Bergarbeiter, die man dauernd zerrissene Hosen hatte, im Goldrausch.
Ja, das waren die ersten Träger, glaube ich.
So, und dann hat er das
Arbeitshosen.
Dann kam er nach irgendwie San Francisco und traf diesen Levi's Strauss, der ein Geschäft hatte für alles Mögliche, so klein Karstadt sozusagen. Und der hat gesagt, okay.
Gemischtwarenhandel.
Genau, und der hat dann gesagt, okay, wir machen was zusammen. Und ich glaube, der hat natürlich dann nach alter Manier den Erfinder sozusagen ausgebotet und hat dann unter seinem Namen Levi's Strauss die Jeans, die auf 90, auf einem Webstuhl damals gewebt wurde, auf den originalen Webstühlen, die waren, glaube ich, nur 90 Zentimeter breit.
Mhm, dieser spezielle Stoff,
genau.
Man sagt ja auch Denim. Und der Name kommt aus von dem Wort Serge Denim aus dem Französischen, also der Serge aus Nimes.
Es ist eine Serge-Bindung, das heißt, der besteht aus zwei Fäden, einem dunkelblauen, das ist, was man als Jeans erkennt, und ein Unterfaden aus weißer Baumwolle. Kette und Schuss, und der wird so gewebt in eine Serge-Bindung, das heißt, das liegt immer ein Faden obendrauf.
Steilwand, glaube ich, oder Steilkörper ist das, glaube
genau,
ich.
Genau, sodass die Jeans ist ja von außen blau und von innen ist ja heller weiß, wo der weiße Unterfaden zu sehen ist. Und dann gab es auf den Webstühlen, die waren 80 oder 90 breit, und da gab es eine sogenannte Selvage-Kante. Das war da, wo der Faden gedreht wurde.
Also die Webkante.
Die Webkante. Und die gibt es ja heute wieder modern. Die war meistens mit so einem roten Faden als Abschluss eingekettelt. Oder gar nicht mal eingekettet, sondern eingewebt nur, ohne Kettelband. Und da hat dieser Erfinder der Jeans mehr oder weniger gesagt, okay, wir müssen Stoff sparen, und hat dann die Seitennähte genau gerade runter an diese Webkante genäht. Und dass man, wenn man heute eine Jeans umschlägt, eine gute, teure, dann sieht man an der Außenkante diesen roten kleinen Stich, der dann mitläuft.
Also es wurde dann nicht mehr abgekantelt, sondern
es musste ja gespart werden. Die hat ja, wenn man es so sieht, nur ein paar Nähte, die Jeans. Und je weniger man kanteln musste, desto weniger.
Ja, die waren ja ziemlich gerade geschnitten.
Ja, ja, und das ist ja harter Stoff gewesen
damals. Heute ging ja gar nicht mehr zu vergleichen.
Dieses Vorwaschen, das war ja, das ist ja erst eine Erfindung aus den, was weiß ich, 60er, 70ern oder was.
Ja. Aber es ist ja auch eine Liebhabergeschichte. Ich weiß von immer mehr Jeans-Liebhabern, die darauf achten und dass diese Jeanshosen sehr gesucht sind und diese Stoffe, diese Salvage, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche, dass die sehr, ich habe gehört, dass diese alten Webstühle mal von Asiaten, mit Japanern aufgekauft wurden, weil die eigentlich keiner mehr wollte.
Ja, das ist,
und die haben jetzt da so ein bisschen das Monopol, dass die da auch diese alten Stoffe noch nach dieser alten Art.
Der schwerste, der dickste Stoff für eine Jeans kommt aus Japan. Das ist, glaube ich, das man rechnet ja an Unzen Gramm, 400-500 Gramm pro Meter. Das ist schon ein richtig schwerer Stoff.
Ja. Ja, die Original, die Arbeitshosen von Levi Strauss, wo wir sprachen eben, das waren ja auch richtig harte, man sprach
das
vom Plan.
Segeltuch.
Ja,
das war Segeltuch. Also Plane von den Zelten, da hat er irgendwas gemacht. Und dann,
das war ja dieser Ursprung sozusagen. Ja,
ganz genau.
Und das ist robust.
Eine Hose, die weltweit vertreten ist. Ich glaube, es wird keine andere Hose, vielleicht jetzt nochmal Trainingshosen, aber keine andere Hose wird so oft verlangt, wie, ich glaube, jeder müsste eigentlich auf dieser Welt eine Jeans haben.
Lebensgefühl, eine Jeans.
Oder hat eine zumindest.
Wir haben jetzt auch, Jürgen, hast du eigentlich eine Jeans?
Nein.
Hattest du mal eine?
Nein.
Du hast noch nie eine Jeans gehabt?
Nein.
Auch Spaß, müsste ich mir eine mitbringen,
ja, gucken,
wie das aussieht.
Du machst also ja Maß-Jeans-Frage, du musst immer eine.
Das war mir zu uniformiert. Alle wollen sie immer sehr
und deswegen haben sie ja
selbstbestimmter Typ sein und mit Jeans. Ich bin einmal, das heißt zweimal in China gewesen und dann kamen Mauern von Menschen auf mich zu, also in Blau, das.
Ich habe Mauerblau,
Mauerblau. Ich glaube, in Shanghai ist mir das mal besonders aufgefallen. Mit dem Sänger Karl Bay stand ich da an einer Straßenabsatz und da vis-à-vis standen vielleicht so 150 Chinesen und ich habe nur eine blaue Wolke gesehen. Ich habe gesagt, Karl, wir sind hier am falschen Teil der Erde.
Nee, fand ich, aber das war keine Jeans, das waren, ich kenne diese Arbeitsanzüge, die waren ja durch und durch
blau.
Blau,
alles blau.
Aber die hatten eine blaue Wolke. Da gab es schon mal in den 90ern jemand, der das schon wieder kopiert hat.
Und diese Mao-Krägen auch, ne?
Ja. Ja, das steht Kragen.
Bequem, ne? Und das Schöne ist ja, wenn man eine Uniform hat und alle haben das an, dann gibt es keinen, der ist besser, der ist schlechter als ich. Also es gibt nur, der ist schmutzig und der ist sauber.
Ja, genau. Ja, ja.
Also die asiatische Mode ist ja auch noch ein interessantes Thema, müssen wir auch nochmal wieder drüber sprechen. Fällt mir so Yamamoto, ich glaube, der ist auch gar nicht so lange her jetzt gestorben, meine ich.
Ja, ich glaube, es gibt die nicht mehr. Nein.
Anderes Thema, aber wir waren bei der Jeans noch. Also die Jeans einmal als Stoff, natürlich als aber auch als Teil der Popkultur, der Jugendkultur und in den 60er, 50er, 60er Jahren ja wohl sehr begehrt bei der Jugend auch. Als das aus Amerika rüberschwappte, die Rock'n'Roll-Musik, Coca-Cola und Petticoat und
ich Jeans. Ich weiß noch, dass meine ältere Schwester hat damals mit ihrer Jeans in der Badewanne gelegen, sagt, was machst du da? Ich will, dass sie mir auf den Körper läuft sozusagen.
Ja, das war schon haben viele schräg gemacht, ja.
Warum? Erzählt mal, was hat das?
Ja, weil die damals gab es die Hosen nur ungewaschen und Baumwolle läuft ein. Ja, und die waren im Endeffekt zu groß, wurden die gekauft und dann wurde die angezogen, nass
und
dann
Badewanne
lief sie natürlich nur da ein, wo sie einlaufen konnte. Und wenn der Hintern ein bisschen ausgeprägter war, dann lief die da nicht. Also sie konnte
der
nicht
war nachher in der Hose.
Man musste natürlich in dem Augenblick so lange warten, bis sie mehr oder weniger trocknet. Das hat man nicht durchgehalten, weil das ja Stunden dauert. Aber man hat zumindest dann diesen Used-Look, indem man mit der nassen Hose in der Badewanne die Knie bewegt, dann fängt er schon an, das Blaue aus dem Kniekehlen rauszuwaschen. So hat man das gemacht damals.
Mhm, das heißt,
die Farbe geht auch richtig stark raus.
Die Farbe
ist ja anders als bei einer blauen Stoffhose aus einem normalen Baumwollstoff, der durchgefärbt ist.
Ja.
Der Jeans, das Jeansblau, dieses Indigo-Blau, glaube ich, sagt man auch dazu.
Das ist dieses der Farbstoff, mit dem das in dem der flott liegende Faden gefärbt wird.
Der flott liegende Faden. Ich habe nämlich eben überlegt, ich habe ja auch eben gesagt, ist die Kette oder ist der Schuss das Blaue?
Der Schuss geht durch, der Schuss ist weiß, die Kette ist blau, die kommt von oben nach unten runter.
Bist du sicher? Also das heißt, es wird auf dem Webstuhl wird das Blaue aufgezogen und dann wird der weiße Faden durchgeschossen?
Der Schuss, wie heißt der, wird durch, das ist dieser Rücken, der helle Rücken.
Okay. Also das ist
das Teil der Popkultur. Das hat mich nie weiter interessiert, deswegen weiß ich dazu gar nichts zu sagen.
Jürgen, weil wir hätten in das Jeansgeschäft einsteigen sollen vor 100 Jahren, dann wären wir heute gemachte Männer.
Nee, das ist richtig, nee, aber weil auch so viel Spaß gemacht hätte.
7,5 Milliarden Menschen, davon haben bestimmt 5
uniformiert, doch, alle liefen in der gleichen Uniform.
Du musst Heringe verkaufen, um Kaviar zu essen, das ist allgemein bekannt.
Gut. Aber ich meine, es gibt ja auch Designer-Jeans, hochpreisige Jeans. Und natürlich, wenn man eine Jeans als Einzelanfertigung, wie man sie bei dir bekommen kann, Volker, bestellt, dann ist das natürlich auch eine ganz andere Nummer.
Ja, das ist, naja, man kann natürlich da heutzutage, wenn man durch die ganzen Figuren, man hat damals, war man froh, da immer heute auch noch, wenn man eine Jeans gefunden hat, die einem passt. Es gibt ja zig Hersteller,
ja,
und jeder schwört auf seine eigene Marke. So, und ich versuche das zu verbinden, indem man sagt, was findest du an der Marke toll? Ja, diese Form, das und das. Und ich versuche durch diese Maßgeschichte von allen Marken genau das rauszukristallisieren, was dem Kunden gefällt und dann auch steht.
Ja, also ich zum Beispiel komme ganz schlecht mit diesen sehr kurzen Leibhöhen zurecht bei einer Jeans. Ich trage lieber ein bisschen leicht höher geschnittene Jeans.
Ja, so. Und das kannst du natürlich von einer Levi's nicht verlangen, sondern du nimmst die Marke und dann musst du dich theoretisch durch sämtliche Marken durchwühlen.
Die sind alle eigentlich tief geschnitten, ist mir aufgefallen.
Ja, nicht? Das macht die Hose aber auch aus. Und das macht es, du musst die Jeans sehr hochziehen, dass sie im Schritt sehr eng ist.
Für etwas Bauch ist es nicht gerade geeignet. Die liegen dann alle unter dem Bauch. Nicht?
Also ja, gut, dann
das man muss schon also sehr schlank und gute Figur haben.
Ja, deswegen mit sollte Bäuchlein man als nix, ne? 70-Jähriger keine Jeans mehr tragen. Also ich bringe dir doch keine.
Ach, das glaube ich nicht, denn das ist nicht heute jede Generation.
Nee, allein schon aus Gag werde ich das wohl machen. Aber man muss natürlich aufpassen, es gibt auch so Modefirmen, die dann so verspielte Hosen haben mit dicken, fetten Nähten und sowas alles.
Na gut, es gibt alle möglichen, wir haben Moonwashed Jeans, wir haben in den 80ern Jeans mit 1000 Nähten, mit 1000 Waschungen.
Ja, die Waschung, wenn man weiß, wie Waschung das gemacht wird, da muss man Abstand von nehmen. Also wenn man weiß, wie die Leute da in den ärmsten Ländern
furchtbar
mit Knie hoch in dieser Pampe stehen, nur um die Hosen rauszuwaschen, damit hier irgendwelche Leute sich also das darf man nicht machen.
Man muss eigentlich gesehen, ein Original, das kann man nicht ertragen, nein.
Originalstoff, man kann ihn vorwaschen lassen, aber maschinengewaschen, aber nicht versuchen, so einen used look da, das ist unheimlich aufwendig und die Leute tragen keine Schutzhandschuhe. Das ist Quälerei. Also es müsste verboten werden.
Es ist wirklich Menschenquälerei.
Also, so eine Jeans, die einfach ihren Charakter, ihr Aussehen durch wirkliches Tragen bekommen hat, dass man halt eine Jeans gelegentlich mal wäscht. Wobei es gibt ja auch Spezialisten, die sagen, eine dunkelblaue, so eine Spezialjeans, so eine klassisch alte, darf so gut wie gar nicht gewaschen werden. Ich weiß von Leuten, die legen die gelegentlich ins Tiefkühlfach, damit da nicht Gerüche auftreten. Nee,
alles abstirbt. Ja, das habe ich auch schon gehört, kann man machen. Also man muss, wenn man das wirklich liebt, und dann muss man die auf links drehen und mit der Hand waschen. Oder durchs Wasser ziehen, sag ich mal so. Durch Wasser ziehen und dann hält die ein bisschen länger. Aber eine Jeans ist nicht für ewig. Die hält, man trägt die zwar oft und zwar mehr als alle Hosen, die man sonst so hat, aber nach 2-3 Jahren ist es vorbei für die Jeans. Das Leben ist zu Ende. Und dann muss man sich mal eine neue gönnen.
Aber so eine Jeans hat ja wirklich auch Vorteile. Ne? Also sie ist ja erstmal super bequem. Sie passt sich in gewissem Maße auch dem Körper an. Sie gibt aber auch dem Körper eventuell auch ein bisschen Form und Halt. Wenn man eine enge Jeans hat, dann drückt die so ein bisschen dahin, wo man gerne vielleicht ein bisschen weniger hätte. Oder also sie ist ein sehr unkompliziertes Kleidungsstück, was man eigentlich immer anziehen kann und mittlerweile, oder seit vielen Jahren ja schon, auch kombinieren kann mit vielen klassischen Kleidungsstücken. Und sie hat ja eigentlich auch Einzug in den klassischen Kleiderschrank auch gehalten.
Das stimmt, ja.
Ja, aber sie setzt natürlich niemals einen Anzug oder so.
Nein, niemals.
Aber es ist das alltägliche Kleidungsstück. Du ziehst dir morgens eine Jeans an, ein Hemd und irgendwie eine Jacke. Und es gab ja damals auch mal so Jeansjacken. Das hat man heute auch nicht mehr so.
Nee, die gibt es kaum noch, nicht? Also gab es mal eine Zeit lang sehr viel.
Ich hatte noch mal eine, weißt du, mit so einer Bürste oben drin.
Ja,
in den 70ern, ne?
Ja, die 70er.
So eine Drahtbürste.
Ja, war witzig.
Das gehörte dazu. Oder dann mit Aufnähern, mit Ansteckern oder...
Da gibt es da keine Bilder von. Also jedenfalls.
Na gut, war so eine Zeit, nicht wie
Fußballfan-Weste mir gemacht.
Mit, ach so, mit Fransen oder
mit Fransen. Es war ein Kunstwerk, das habe ich handgenäht, da war ich also sehr jung, vielleicht 13 oder so und eine Weste, also eine Jeansjacke, wo ich die Ärmel abgeschnitten habe und das dann kunstvoll verziert habe, diese Jeansjacke und diese Weste, mit der dann auch ins Hamburger Volksparkstadion in die Westkurve gefahren bin. Oh, und jetzt, das war ein Kunstwerk. Ich weiß leider nicht, wo sie ist.
Das ist ja outen vor dem Herrn. HSV-Fan, tut mir leid.
Nee, ja, ich habe gesagt, ich bin ins Volksparkstadion.
Obwohl, damals konnten die auch noch Fußball spielen. So war es ja noch nicht. Ich kenne noch einen Kevin Keegan, das war deine Zeit.
Das war meine Zeit. Und da bin ich dann aber auch irgendwann ausgestiegen. Das heißt, was da heute passiert, da bin ich relativ emotionslos.
Da hatten wir noch Uwe Seele in der Nationalmannschaft in den 60ern. Da konnten die noch spielen.
Richtig. Ja, 54 fing es ja eigentlich an, so der Fußballboom, nicht? Wie wir die Weltmeisterschaft, glaube ich, gekriegt haben. Ne?
Hast du das auch verfolgt? War das auch dein Thema, Fußball,
Jürgen? Nein. Das würde mich aber gut. Diese Spiele habe ich gesehen.
Man kann natürlich sich nicht wehren.
Oder gehört, nicht? Damals war ja mit 10 noch gar nicht so viel, nicht?
Du hast aber auch was von Jeans erzählt. Ich meine, mich zu erinnern, dass du erzählt hast, dass Marlene Dietrich dir begegnete. Und ich meine, du sagtest, sie hätte einen Jeansanzug.
Ja, sie hat einen kleinen Ballerina-Schuhe, ganz flach. Ich habe erst gedacht, wo ist sie, nicht? Denn wir hatten uns in Kopenhagen getroffen, im Tivoli ist sie aufgetreten. Und in der Pause, also nach der Vorstellung, haben wir uns getroffen und dann stand mit einmal ein kleiner Junge vor mir. Also
ja, so hattest du es gesagt.
Jeansanzug mit Ballonmütze, flache Ballerina, und da habe ich gedacht, wo ist sie, nicht? Und da ist mir erst aufgefallen, dass Marlene ist immer groß mit ewig langen Beinen, die sie überhaupt nicht hatte.
Also sie war zierlich und klein.
Ja, ja, der war Sternberg hat sie so toll fotografiert, dass man dachte, sie hätte Meterbeine, nicht? Und hatte sie nicht, das hatte nur die Aura für sehr viel spätere Jahre. Nicht?
Ja, ja, ja. Na gut, und wenn sie flache Schuhe, Ballerinas anhatte und wahrscheinlich so ein Jeansanzug, der war ja nun auch nicht gerade fein und leicht.
Mit dieser Mütze, es war ein kleiner Junge und war bezaubernd. Ich glaube, sie war 72 oder 74 zu der Zeit, als wir uns getroffen haben, und war also schon eine Frau. Erstmal hatte ich die Show gesehen, die sensationell war, nicht? Und dann hinterher, also eigentlich noch, dann hat sie mir ja anvertraut, dass wir Deutschen sie ja nicht so gerne mögen. Und was sie ja nur heftig dementiert hat, denn vor ihr stand ja nur ein Verehrer, ein Fan, ein Glühender. Denn ich liebe ihre Lieder noch heute, und es gibt auch ein, zwei Lieder, die ich manchmal singe, nicht? Mhm. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Tja. Zum Beispiel. Mhm. Oder Paff, der Zauberdrachen, ja, eines der schönsten Lieder von Marlene. Ich finde, die sind unvergänglich, also die kann man immer wieder hören. Und ich habe ja immer viele im Auto gehört, nicht? Und gerade hier immer nach Büsum. Ich hatte ja immer große Bindungen in den 40 Jahren, in den letzten 40 Jahren. Und wenn ich in Büsum war, hatte ich eine Langspielplatte abgehört, nicht? Und
ja, ja, da ich
zweimal begegnet bin, also hatte ich auch noch eine andere Bindung dazu, nicht? Und
ja, aber Marlene, also auch schon im Jeansanzug, also Jeans für Damenkleidung, also außer die Jeanshose, sprich also Jeansjacken oder Jeanskostüme, Jeansanzüge gibt's.
Also warte mal, Jeansanzug, meinst du jetzt wie Elvis damals in so einer Jeansjacke und einer Jeanshose? Oder
ein ganz
normales Kostüm
aus Jeansstoff? Bei ihr war das wie ein Anzug, sie hatte ganz schmale Hose und auch dementsprechende taillierte Jacke, denn sie hatte ja eine Bombenfigur, hatte sie wirklich.
Achso, sie hatte, das war eine schmale Hose, ich hatte jetzt gedacht, wäre die berühmte Marlene-Hose
auf Jeans. Nein, die hat sie früher getragen, die Marlene-Hosen. Die waren aus Flanell meistens. Nicht? Also, nein, das nicht.
Das war eine schmale Hose und dann aber eine klassisch geschnittene Jacke, aber nur aus diesem Jeansstoff oder so ein Blau-Weiß.
Und dann diese Ballonmütze mit dem kleinen Schirm.
In den 70ern gab es ja richtige Anzüge und Kostüme aus Jeansstoff. Der war natürlich nicht so dick und hart wie der heutige Jeansstoff oder der damalige.
Viel später habe ich zu einer Modenschau zwei Jeanskostüme gemacht, erinnere ich jetzt gerade. Und witzige Dinger natürlich, also mit verrückten Krägen, wo wir dann eine Uhr reingenäht hatte im Revier, so eingeschlagen und so. Mhm. Also mit allen möglichen Schisslerwängs. Sie mussten auch zum Teil glitzern und so, sonst wäre das gar nicht angekommen. Die sind wir auch sofort losgeworden nach der Show. Also die sind nie alt geworden, weil Jeans ist wohl immer noch beliebt, also bei den Jungen.
Mir fällt mir gerade ein, so ein Stoffballen von Bornheim und Lau mit Jeans mit Lurex-Faden.
Ja, ja, und mit Pailletten und mit Mustern, also mit Ornamenten und so, die waren schon schick. Also da konnte man unbedingt also jede Theatervorstellung oder jedes offizielle Ereignis mit besuchen. Das ist wieder vorbei, das sieht man jetzt gar nicht mehr.
Ja, kannst man sehen, dass der Schnitt wichtig ist. Und wenn das ein Kostüm- oder Anzugschnitt ist, dann kann man eigentlich alle Stoffe verwenden, die man möchte. Muss man
und die hat man ja auch lange, die waren wirklich unverwüstlich. Nicht?
Ja, die sind strapazierfähig. Das war ja
und sie waren auch schick bei den Models, ganz besonders. Nicht? Also das
Ja, Jeans hat ja auch so diesen Charakter. Es ist ja eher was Raues, was Grobes, eigentlich von der Herkunft auch. Und wenn das als klassische Jeans verarbeitet ist, ja auch irgendwie was Rustikales.
Ja.
Und dann in der, ja, gibt es so ein Spannungsfeld vielleicht dazu, zu einem feinen Oberteil oder einer Bluse oder irgendwas, also jetzt gerade in der Damenmode auch. So dieser Kontrast. Und Kontraste sind ja oft in der Mode auch spannend und auch schön und schmückend. Und das kann man mit der Jeans ja sehr, sehr gut machen. Das als Kontrastmittel auch einsetzen in der Kombination dann.
Ja, ja. Kommt vielleicht irgendwann wieder Jeans, richtige Kostüme aus Jeansstoff.
Ja. Weiß es nicht. Oder eben, wie gesagt, die klassische Jeans, die auch ein bisschen abgetragen ist vielleicht und dann in der Kombination eben mit einem Chanel-Jäckchen zum Beispiel.
Ja, selbstverständlich, das ist gar keine Frage. Jeans und ein Kaschmirmantel und ein kleiner Kaschmirpulli, die geht ja immer.
Ja, ja, das geht immer, ja.
Ja, also ja. Und ja, was ja für die Jeansträger ja auch sehr wichtig ist, ist ja häufig diese Saumnaht, wenn die so ein bisschen abgewetzt ist oder abgewaschen ist, und wenn man sich dann eine Jeans kauft und die leider nicht in der richtigen Größe vorhanden ist, also sprich in der richtigen Beinlängen und Buntweitenkombination, sage ich mal, dann bleibt einem ja manchmal nur der Gang zum Schneider und sagt, kannst du mir diese Jeans bitte kürzen? Und dann geht ja aber dieser schöne Saum unten verloren, ja, der durch die Waschung so ein bisschen
hergestellt ist. Das ist aber nur bei den vorgewaschenen Jeans so. Das ist ja nicht bei den original eingefärbten, frisch gewebten Stoffen, ist es natürlich nicht so. Aber insofern muss man einfach nur, es gibt ja Leute, die schneiden dann den Saum unten ab, Schneider, und nähen ihn wieder in gewissen Höhen wieder an, damit man ja die Kante nicht verliert.
Ja, ja,
ich habe das nicht gemacht, aber wenn man das dreimal wäscht, dann kriegt man die Kante auch wieder rauf.
Also. Ja, es gibt dann natürlich auch dann so umgenähte Jeans, wo man 3 Meter gegen den Wind sieht, falsches Garn. Zu dünnes Garn, selbst genäht, umgenäht. Das ist, glaube ich, ein Jeans-Fan.
Der Fan würde das nicht zulassen. Der sagt, ich möchte genau den Faden haben. Da muss man eventuell, es gibt ja, die nähen ja auch nur mit normalen Fäden, die Jeans-Hersteller.
Aber es ist dicker, ne?
Es ist ein 30er, dickes Garn. Das muss man sich dann besorgen. Kann nicht jede Maschine nähen, aber die kaufen auch da, wo ich kaufen würde, bei Arman oder sowas, und lassen sich da das Garn bringen. Und dann kann man aus der Farbkarte aussuchen. Man will natürlich jetzt nicht 45 verschiedene Orangetöne kaufen, nur weil man einmal eine Jeans kürzt. Das lohnt sich natürlich dann nicht.
Ja, und jeder Jeanshersteller hat ja auch für seine Modelle unterschiedliche Töne dann auch,
nicht? Ja,
für die Steppung.
Ja, ja. Aber es gibt natürlich nicht 1000 Farben, aber es gibt bestimmt 5 verschiedene, 6 verschiedene Garnfarben für diese Naht unten. Gibt es schon, kann man schon machen. Mhm. Und das ist ja meistens Kunststoffgarn, also es gibt gar keine Baumwolle, würde gar nicht halten, sodass das Garn niemals ausfärbt. Es wird immer, die Hose wird heller und heller, aber das Garn bleibt immer in diesem besagten Gold
bleibt
oder
immer
Orange.
Bleiben.
Meistens ist das so ein bisschen braun-orange.
In der Originalfarbe, ja.
Gold ist viel zu grell.
Also aber Kupferfarben teilweise
ja,
auch.
Ja,
ne?
So, ne, aber so Gold-Orange, glaube ich, ist das so. Mhm. So kann man sich aber aussuchen. Man kann sich die Fäden aussuchen.
Und die anderen Nähte der Jeans, so die Innen-, die Schrittnaht zum Beispiel, und die anderen Nähte sind ja in der Regel gekappt.
Ja, das und ist dafür gut, dass man dann keinen offenen Saum hat, der sehr ausfransen kann. Der Nachteil ist natürlich, dass man dann da reinpassen muss. Das kann man nur einmal machen, beziehungsweise man kann auch sehr gut das, wenn man das gut kann, sehr gut ändern, aber die meisten machen das nicht. Die machen
sehr aufwendig, also eine gekappte Naht zu öffnen.
Es geht, man muss es aufmachen, aber so ein Änderungsschneider sagt sich, 5 Euro enger machen, dann mache ich so eine Naht nicht auf, das dauert etwas länger. Dann macht er einfach 2 Abnäher hinten rein und dann, je nachdem, wenn jemand das hundertprozentig haben möchte, dann muss man es ganz unten aufmachen, damit man den Übergang nicht sieht, und dann lässt man das, macht man es enger. Oder man nimmt sich eine Maß Jeans und dann passt es.
Ja, und dann hat man noch die Länge so richtig von Anfang an mit dem Originalfaden,
Hängt natürlich ein bisschen davon ab, ob der Stoff vorgewaschen ist. Wenn man eine dunkle haben möchte, dann muss man 2,5 Zentimeter länger kaufen.
Ja, man muss wissen, wie der Stoff krumpft.
Gibt pro Stoff gibt es immer so eine Art, ich glaube, so 2% läuft da ein oder 3%. Das ist natürlich bei 1 Meter, sind das schon 2 Zentimeter. Und insofern.
Das weiß ich alles gar nicht.
Muss man die vorher einkalkulieren, dann muss man das umkrempeln und dann nach dem Waschen muss man das dann rauslassen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die Jeans werden immer so ein, zwei Jahre später, sind die immer kürzer. Entweder werden meine Beine länger oder die Jeans werden kürzer.
Ja, weil du das musst das richtig anwaschen. Baumwolle muss langsam angewaschen werden. Das heißt, man muss nicht mit 40, 50 Grad anfangen. Das gilt für alle Baumwolle. Man muss mit 20 Grad anfangen. Und dann vielleicht langsam auf 30 und dann auf 40 hochgehen. Macht man Baumwolle von Anfang an auf 60 Grad, schrumpft es extrem ein. Mhm. Und trockener ist der Tod einer jeden Baumwolle.
Oder man kalkuliert es halt gleich ein und kauft sie entsprechend groß und weit und sagt,
wenn ich normale Hosen aus Baumwolle auch nähe und dann frage ich den Kunden, wollen sie die waschen oder geben sie in die Reinigung? Wenn er sagt, ich möchte es selbst waschen, dann muss ich den Stoff, bevor ich zuschneide, wasche ich den einmal durch in der gewünschten Temperatur natürlich. Ne? Mhm. Und dann ist er safe, dann da gibt es keine Überraschung zum Schluss mehr. Was natürlich nach ein, zwei Jahren, es kann immer mal sein, dass man, oh, hat man sich verdrückt, statt 40 hat man 50 gedrückt, dann kann man einen halben Zentimeter einlaufen, das ist also schon, aber man kann jetzt wieder rausdehnen. Mhm. Alles, was einläuft, kann man beim Bügeln
wieder dehnen. Das ist die nächste Frage, bügelt man eine Jeans?
Ich immer. Ich bügel die allein schon, weil ich weiß, dass wenn man einen Stoff bügelt, ist er ein bisschen glatter und hält auch länger. Eine ungebügelte Sache, die immer wieder im selben Knick zum Beispiel fällt, die reißt dann auch ein irgendwann. Mhm. Das hat man bei allen Baumwollhemden, wenn man es nicht richtig bügelt oder wenn man immer die Hemden scharf bügelt mit einem Bruch im Arm, da wird der Stoff nachher dünn und bricht irgendwann. Das darf man natürlich nicht immer auf derselben Stelle bügeln, aber ich bügele meine Jeans immer ein bisschen gerade, um diese Nähte, die dann auch doch ein bisschen verschieden sich zusammenziehen, wieder gerade zu ziehen. Weil es gibt ja dieses Twisted Legs.
Die laufen ja ein bisschen ein.
Dass denn die eine Naht,
Drehbein,
das dreht, das geht dann das eine Bein. Das kommt vom Nähen. Wenn eine Jeans, die auf Masse gemacht wird, die wird ja, ich weiß nicht, dauert vielleicht eine Viertelstunde, ist die Hose fertig. Die Nähte, die fliegen ja so raus aus den Maschinen. Und dementsprechend, wenn man nicht aufpasst, passen die Schnittpunkte nicht zusammen und dann schon dreht sie das Bein. Wenn ich damals den Jeans gekauft habe, ich habe immer mal 5, 6 angezogen von der gleichen Größe und die waren alle unterschiedlich. Auch nur geringfügig, aber sie waren unterschiedlich und dann habe ich gesagt, ne, die nehme ich.
Also wo sich das Bein zum Beispiel nicht dreht,
dann ist es
nicht
Ausschussware eigentlich. Ne? Ja, aber das wird natürlich nicht kontrolliert bei so einem Jeanspreis von 80 Euro oder was, 80 D-Mark damals. Macht das kein Mensch, weil der Nächste schert sich nicht. Ne? Mhm.
Es gibt ja auch mittlerweile Jeansstoffe, die haben einen Elastananteil
drin. Ja, ich muss zu meinem Stand gestehen, ich habe mir irgendwann mal eine gekauft, weil ich dachte, na, so für meine alten Autos, da dachte ich, ziehst mal eine Jeans an, wenn du unter einem Auto liegst, dann dehnt die sich ein bisschen besser. Die habe ich nie fürs Auto angezogen, weil die von Anfang an sich so angenehm angefühlt hat. Darf ich gar nicht laut sagen, aber ich habe nur eine davon, die anderen sind alle so normal, aber es ist bequem, das muss ich leider sagen. Es ist also, dann kann man kann sie ein bisschen enger wählen und dann ist die stretcht sich in der Länge und die ist sowas von bequem, man spürt sie fast gar nicht.
Die Elastikstoffe haben schon große Vorteile.
Ja, ja. Ne? Es ist natürlich ein bisschen, also 2%, das ist natürlich nichts, was man spürt, aber ja nicht, ne? Man merkt es nur, dass auf einmal ein Bündchen leiert aus, man muss einen Gürtel tragen, ist auch doof, aber
es ist. Ich glaube, da muss man, sobald da so eine elastische Faser mit drin ist, sehr stark auf die Temperatur achten. Beim Bügeln und beim Waschen auch. Ne? Weil das ist noch empfindlicher als Baumwolle. Bei Baumwolle kann man theoretisch ja kochen.
Theoretisch, ja, das kann man machen, weil dann ist die Farbe nach dreimal Waschen raus.
Ja, also
dann
hat man aber bei Jeans. Elastan ist eben die elastische Fähigkeit dann total tot, also weil die Temperatur die Chemiefaser eben nicht verträgt.
Man muss grundsätzlich von diesen alten Dingern, dass man Buntwäsche, Kochwäsche, ich glaube, nach den neuen Waschpulvern von heute kann man mit 30 Grad, kriegt man alle Flecken schon fast raus. Man muss natürlich gucken, was, wenn es ein großer Fleck ist, muss man vielleicht extern noch ein bisschen mit Gallseife behandeln, aber man muss nicht 40, 60 Grad waschen. Mhm. Bei Körperwäsche oder bei Bettwäsche ist das vielleicht angebracht, aber 90 Grad Kochwäsche, das hat da heute kein Mensch mehr.
Tja. So. Jeans ist also ein richtig großes Thema.
Wird es immer bleiben. Es sei denn, es kommt jemand mit einer neuen Erfindung für eine andere Hose, die genau so die genau das hält, was man sich von der Hose wünscht. Dass man die reinschlüpft und von Anfang an sich wohlfühlt und nicht irgendwie Gut, diese Chinos, diese amerikanischen GI-Hosen, die sind ja auch sehr dicht dran. Ne? Gibt ja auch schon, ich kann mich erinnern, damals an Klosten, das hieß das denn ja. Es war, glaube ich, erstmal ein Italiener, der hat es in Hamburg gekauft.
Dann waren es Franzosen, ne? Gerbeau.
Ja, genau, François Franzosen, so richtig. Und die haben dann, das sind Uniformstoffe von der chilenischen Polizei und da haben sie die Hosen draus genäht. Pedelpascha oder wie das Ding, Pedelpascha.
So, ja, so dreiviertel lange, ne?
Ganz schmal geschnitten. So, das war auch ein toller Stoff. Gibt es heute noch so.
Wird getragen und ich finde diese knöchellangen, schmalen Jeans, die so ein bisschen in diesem Capri-Hosen-Stil schon fast
ist,
waren.
Auch, wie gesagt, ähnlich wie der Jeansstoff, nur nicht ganz so dick und aber auch in diesem Serge-Gewebe gehalten, lässt sich sehr gut tragen. Also, aber hat es nicht so geschafft bis zum Schluss, ne?
Aber es ist ein Dauerbrenner, es gibt Auf und Abs, es wird mal mehr, mal weniger Trend, die Jeans. Ich glaube auch, die wird uns immer begleiten, weil es einfach auch ein bequemes Kleidungsstück ist, ein unkompliziertes Kleidungsstück. Es vielen auch schmeichelt dem Körper, wenn man den richtigen Schnitt für sich gefunden hat, wo man sich drin mag, der bequem ist, der die Farbe hat, ist das ein tolles Kleidungsstück, die klassische Jeanshose mit allen Abwandlungen. Ich denke, das ist ein Thema, da kann man noch drei weitere Podcasts mit.
Was gar nicht geht, finde ich, ich muss sofort immer an so Trainingshosen. Wenn ich eine Trainingshose sehe, möchte ich am liebsten meine Augen schließen.
Das Trainingshosen oder meinst du Jogginghosen?
Ist das nicht das Gleiche?
Beides.
Also für mich ist eine Trainingshose das Klassische, wo drin Bertie Fuchs als Bundestrainer mit den drei Streifen aus so einem Elastan mit unten so. Das ist für mich eine Trainingshose.
Achso, und Jogginghose ist aus so einem.
Das ist ja mehr so ein bisschen weiteres. Es ist ein Sweatshirt-Stoff.
Achso, ich weiß, Sweatshirt-Stoff. Na gut, da meine ich die Trainingshosen, diese komischen Plastikdinger.
Oder sowas Schreckliches.
Lass uns das gleich wegschieben. Das ist,
ja, das wollen wir nicht.
Schmerzen
kriegen. Nein, das ist auch nicht unsere Preisgruppe, würde ich sagen.
Davon mal abgesehen, aber es gibt auch bestimmt tolle Sachen, die sehr teuer sind.
Oder? Bei Prada und Co. auf den Laufsteg und was da an kreativen Verwendungsmöglichkeiten und kreative, wenn das mit Trainings- und Jogginghosen gemacht wird.
Das ist Mode.
Man muss euch was gestehen, Neues bringen. Dass ich einen habe. Nicht?
Ein Trainingsanzug?
Einen sehr schönen
Aussehen. Was hast du denn mal trainiert?
Ein Trainingsanzug, so ein Hausanzug, nicht? So eine Samthose, so ein Samtstretch, nicht? Und sehr bequem, aber schmal und auch die Jacke gestreift eigentlich ganz.
Und da hast du uns noch nie drin empfangen.
Nein, nee. Das werdet ihr auch nicht zu sehen kriegen. Die ziehe ich nur an, wenn ich ganz kaputt bin und irgendwann ganz gemütlich sein will. Dann habe ich ihn mal angehabt. Ich glaube, ich habe ihn 30 Jahre.
Sowas haben namhafte Firmen aus Kaschmir heutzutage. Das Kaschmir Jersey, es ist ein Traum. Mit deinem leichten Seidenanteil sieht man nicht mehr aus.
Nee, das ist schon richtig. Wie gesagt, dieser ist über 30 Jahre alt, aber es gibt die noch. Also das habe ich zufällig irgendwann gesehen, dass ich dachte, wenn ich so bei Umzügen oder so, wenn ich dann ganz kaputt war und ganz bequem sein wollte, dann, weil er auch noch ganz fesch ist, so mit Stehkragen und so, also nicht so ein 0815 und vor allem nicht so ein Sack.
Naja, man kann, das bequem ist es auf jeden Fall, es sieht nur nicht aus, das ist ja schon so eine Sache.
Aha, nun klingelt es nicht an der Tür, nun klingelt Volkers Handy.
Habe ich schon gelöscht. Man muss, ein Handy ist ja nicht zum Rangehen da, sondern nur zum Alarmieren.
Ach so, jetzt sind wir in Alarmstellung. Ja. Wobei, wir ja auch so langsam auch drüber nachdenken. Unsere Musik fängt auch hier so ein bisschen an, dass wir auch aus diesem Podcast rausgehen. Wir haben noch so viele Themen, die wir unbedingt auf das nächste Mal verschieben müssen und wollen auch gerne. Jürgen hat jetzt, wie gesagt, den Umzug vor nach Hamburg und mal sehen, ob wir uns mit dem nächsten Podcast wieder hier zusammenfinden in Büsum oder ob wir dann schon in Hamburg vielleicht uns treffen. Da bin ich gespannt, wie das wird. Wir haben Themen zu erzählen, über die wir sprechen können. Wir wollen bestimmt auch nochmal über Jürgens große Modegalas sprechen, über Models, Make-up, Missgeschicke, was du da alles so erlebt hast. Ich habe nämlich auch hier vorhin ein wunderbares Gästebuch entdeckt. Das hat eine ganz tolle Form. Da möchten wir jetzt gar nicht viel ausplaudern, aber da sind ganz viele tolle Namen drin und über dieses Gästebuch und welche Form es hat, nämlich eine Silhouette hat es, da möchte ich gerne nächstes Mal bei unserem nächsten Podcast von Jürgen nochmal einiges zu hören. Vielleicht können wir da über den einen oder anderen Namen auch plaudern noch. Da sind ja sehr, sehr prominente Unterschriften und Wünsche und Widmungen drin. Das ist, glaube ich, noch eine ganz, ganz spannende Geschichte, was wir da noch vielleicht dann alles so rausfinden können. Und bis dahin.
Der braucht Zeit.
Da haben wir Zeit?
Was? Ja.
Die nehmen wir uns einfach.
Da brauchen wir Zeit. Ja, das sind nämlich sehr viele Seiten. Und ich habe da.
Aber das ist für mich selber auch interessant. Manchmal schlage ich dann zurück und entdecke dann ja auch Geschichten oder Namen, die ich selber nicht mehr erinnere. Aber es ist sehr schön, das stimmt. Ja.
Aber ich habe auf jeden Fall eins, das kann ich sagen. Ich habe beim Durchblättern mit großer Freude und Überraschung eine große Widmung gesehen, in der stand für das tapfere Schneiderlein. Und das ist witzig, weil das ist natürlich ein Zufall. Ich habe das heute erst entdeckt, das Buch überhaupt hier bei Jürgen. Und dass wir die tapferen Schneiderlein sind und uns so nennen. Und das
passt
natürlich auch naheliegend, aber trotzdem.
Bietet sich an.
Ja, es ist nicht ganz. Aber dass das auch schon da so geschrieben wurde, finde ich nett. Und deswegen reden wir bestimmt nächstes Mal darüber, Jürgen.
Gerne.
Wenn wir das dürfen, mit dir. Und
ja,
mit
natürlich.
Vielen Dank also an Jürgen, dass wir wieder hier sind.
War ja auch dies interessant. Ich habe so viel über Jeans gehört. Ich habe gar nicht gewusst, dass die Geschichte so interessant ist.
Ich habe nicht alles ausgeplaudert.
Und er hat Volker hat auch noch einiges.
Das konntest du ausplaudern, denn ich.
Nee, es ist ja nichts Besonderes. Es ist nur eine Einstellungssache.
Ja, gut, aber man erfährt doch viel
über Jeans. Ja, das ist das Gute. Selbst, also man lernt nie aus. Ich habe auch schon einiges von dir hier mitgekriegt, muss ich mal sagen. Ja.
Von ja, gut. Sinn der Sache.
Perfekt. Deswegen komme ich immer gerne wieder. Es freut mich und es bringt Spaß und es ist kurzweilig und unterhaltsam.
Ja, das ist wohl wahr. Ich habe einiges heute dazugelernt. Also über Jeans, ob ich es behalten werde, weiß ich nicht. Also, aber ich fand es schon interessant zu hören, was alles mitgemacht wird und aufgestellt wird, damit diese schrecklichen Dinger durch die Welt marschieren können. Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, hat uns Jürgen wieder ein gutes Schlusswort gegeben. Also mal sehen, ob wir Jürgen doch mal irgendwann in der Jeans sehen.
Werden wir. Jetzt bin ich angespornt und es muss auch ein Foto dazu geben.
Das müssen wir machen.
Na gut.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, vielen Dank, liebe Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Ebenfalls.
Auf Wiedersehen. Tschüss.